Mein Name ist Iskender Dirik, ich bin CEO-Advisor und Investor. Im Dealmacher-Podcast geht es um Fundraising, M&A, Private Equity und die Person hinter den spannendsten Deals. Jan, herzlich willkommen.
Hi Iskender.
Der Dealmacher des Tages ist heute Jan Sessenhausen, Partner bei Cusp Capital, einem VC-Fonds. Jan, nimm uns mal mit auf einen Deal, der fast gescheitert wäre, und erzähl uns doch mal, was am Ende den Ausschlag gegeben hat.
Da fallen mir viele Geschichten ein. Mach das jetzt seit 16 Jahren. Eine Thematik, die mir da direkt durch den Kopf geht, ist, wir waren mal in einer frühen Phase oder eigentlich in der Termsheet-Verhandlung bei einem potenziellen Unternehmensverkauf, der hat auch nachher geklappt, wo ich nachts 2:30, 3 einen Anruf bekommen habe, dass sich sowohl bei dem Unternehmen, an dem wir beteiligt waren, wie auch bei dem Käufer die amerikanische Technologiepresse gemeldet hatte, mit nahezu allen Details dessen, was wir da gerade am Diskutieren waren, und da um eine Stellungnahme gebeten haben. Dann brach ein gewisses Chaos aus, und ich kann zumindest sagen, der CEO des Käufers war jetzt nicht so amüsiert, sodass wir dann eine Stunde später, der Gründer und ich, da antreten durften und uns erstmal etwas anhören durften. Und der Deal hat am Ende geklappt, aber da war wahnsinnig viel Unruhe. Und ich weiß bis heute nicht, wer die Quelle war. Ist auch am Ende des Tages egal. Aber da war auf einmal Feuer in dem Prozess, muss man sozusagen.
Lass uns da gleich nochmal drauf zurückkommen. Magst du dich vielleicht kurz noch einmal vorher vorstellen? 2 Sätze zu dir, woran arbeitest du gerade?
Super gerne. Also Jan Sessenhausen, bin 43, hab mal angewandte Informatik studiert vor ganz, ganz vielen Jahren. Bin jetzt seit knapp 20 Jahre Teil des deutschen Tech- und Startup-Ökosystems, bin so reingekommen, so der StudiVZ-Zeit, und bin heute einer der Partner und Mitgründer von Cusp Capital, Technologieinvestor mit Hauptsitz in Essen.
Oh. Und was sind so eure Ticket-Sizes und Phasen, in denen ihr investiert?
Genau, wir haben relativ, ich nenne es mal standardisiertes, oder wir wissen, was wir machen wollen. Wir investieren ausschließlich in Kontinentaleuropa. Wir investieren eigentlich immer im Korridor initiales Investment 2 bis 10 Millionen Euro, und wir investieren eigentlich immer im Korridor 15-20% Ownership. Wir sind also immer Lead-Investor. Da machen wir so 6-7 Neuinvestments pro Jahr.
Okay. Du hast uns was mitgebracht.
Ich habe was mitgebracht. Es fällt schon auseinander.
Lass uns mal kurz beschreiben, was es ist. Und die Bedeutung kommt dann später, vor allen Dingen für diejenigen, die jetzt gerade nicht zuschauen können. Magst du einmal kurz erzählen, was das hier ist?
Ist ein altes Handy von mir, ja. Ein iPhone. Ich glaube, es ist ein iPhone 2 oder irgendwo 3. Ist schon ein paar Jahre her, so viele Jahre her, dass es irgendwie der Kleber sich schon überall löst. Und warum habe ich es mitgebracht?
Das erzählst du uns später.
Es liegt immer auf meinem Schreibtisch, weil es mich irgendwie an etwas erinnert. Permanent.
Okay. Permanent sogar?
Ja.
Wow, okay, ich bin gespannt. Es sieht aus jetzt für heutige Verhältnisse wie eine Miniaturversion eines iPhones. Nun gut. Jan, vielleicht nochmal kurz zurück zu der Geschichte von eben. Was lernen wir daraus?
Was lernen wir daraus? Also ich glaube, das Hauptlearning oder so ein bisschen der Kontext, meine Interpretation von dessen, was da passiert ist, in so einem Deal oder in so einem Prozess von einem Deal gibt es viele Interessen. Mhm. Und diese Interessen laufen oft auseinander. Die sind individuell, die sind mit der Firma, die man vertritt. Die kann auch damit zusammenhängen, wann man investiert hat. Ein früherer Investor hat vielleicht eine andere wirtschaftliche Berechnung, weil er mehr verdient an der Transaktion als ein später Investor. Ein kleiner Fonds, für den macht eine Transaktion vielleicht Sinn. Für einen großen Fonds ist sie nicht so relevant. also sprich diese unterschiedlichen Interessen, führen zu Handlung. In die eine oder andere Richtung, das mag sinnvoll sein, das mag nicht sinnvoll sein, aber das ist ganz, ganz oft in so Prozessen geht es darum, aus meiner Sicht auch so ein bisschen sich damit zu beschäftigen, wie ist eigentlich die Perspektive der anderen Beteiligten in so einer Transaktion, nicht so sich mit seiner eigenen Perspektive zu beschäftigen. Und für mich war das, was da passiert ist, also sprich dieses Durchstecken von Informationen, das, da muss ja jemand eine Motivation gehabt haben, irgendein Ziel verfolgt haben, vielleicht auch irgendwas torpedieren wollen. Und für mich liegt der Ursprung dann immer in Motivation und Handeln.
Das gilt ja für viele Bereiche des Geschäftslebens, ne? Für Sales, total. Für andere. Das heißt, ich auch ein wichtiges Learning, das ich nach vielen Jahren erst hatte, obwohl es so offensichtlich ist, dieses sich in die Perspektive des anderen versetzen. Das klingt so einfach, aber am Ende, wenn man es macht, macht es sehr viel einfacher, oder?
Wenn man die Perspektive von anderen versteht, sich erstmal damit auseinandersetzt und sich nicht nur aus seiner eigenen Perspektive mit einem Thema beschäftigt, hilft es einem erstmal, glaube ich, teilweise Dinge zu verstehen. Es hilft aber einem auch oder allen Beteiligten, gemeinsame Lösungen zu finden, um diese jeweiligen Interessen, manchmal auch Bedingungen, irgendwie zusammenzubringen in einen Konsens, der dann hoffentlich in der Transaktion endet. Weil oft sind es so die kleineren Dinge, die in so einer Transaktion zu wahnsinnig vielen Reibungen führen können und im Zweifelsfall auch dazu führen können, dass so ein Prozess einfach abbricht aufgrund von Kleinigkeiten.
Ich habe mal vor einem sehr erfahrenen Verhandlungsexperten gehört, dass kollaborative Verhandlungen am Ende langfristig zu den besten Ergebnissen führen. Ich denke, für eine kollaborative Verhandlung ist wichtig zu verstehen, was will der andere eigentlich, warum will er das, welche Motivation steckt dahinter. Und nicht nur auf Unternehmensebene, sondern auch persönlich, oder?
Ja, und insbesondere, wenn wir mal so unsere Art von Transaktion angucken. Wir sind ja nicht bei eBay Kleinanzeigen oder bei Kleinanzeigen, wo man irgendwie jemanden ein altes Fahrrad verkauft und den sieht man danach nie wieder. Sondern eigentlich ist ein Deal, für manche ist es so ein bisschen das Ende der Zusammenarbeit. Wenn man jetzt zum Beispiel an einen Exit denkt, für andere Parteien in dem Deal ist es eigentlich erst der Start einer Zusammenarbeit. Jedes Mal, wenn wir ein neues Investment machen, ja, das ist ein Deal, aber es ist eigentlich der Moment der Unterschrift und der Prozess geht ja wesentlich früher schon los. Es ist eigentlich nur ein Meilenstein oder ein Startpunkt einer Zusammenarbeit. Dieser Aspekt macht diese Art von Transaktion, glaube ich, fundamental anders als ein altes Fahrrad zu verkaufen an jemanden, den ich danach nie mehr sehe. Und deswegen ist dieser Aspekt, die individuellen Interessen, worum geht es eigentlich? Und das kann monetär sein, das kann aber auch ganz, ganz andere Dimensionen sein, die zu verstehen und irgendwie zusammenzubringen.
Auch das habe ich von dem Verhandlungsexperten gehört, dass es darauf ankommt, wie langfristig die Beziehung ist. Und
die ist bei uns lang, hoffentlich.
Genau, genau. Und das in Situationen, wo die nicht lang ist, Beispiel, du bist in einem Urlaubsland und jemand will dir irgendein Souvenir andrehen für 10-mal so viel, wie es eigentlich kostet, dem ist scheißegal, wie die langfristige Beziehung ist. Der will da einen guten Deal machen, kurzfristig. Und da können tatsächlich, das habe ich gelernt, aggressivere Strategien, teilweise auch Bullying, effektiver sein. Aber wie du es schon sagst, in unserer Industrie zählt die langfristige Beziehung.
Und auch damit so ein bisschen auch das Thema Reputation auf.
Ja. Ja. Letzte Frage zum Abschluss deiner kleinen Geschichte. Warum war es denn für den Verkäufer so ein Problem, dass da was geleakt wurde?
Es war einfach ein Vertrauensproblem. Und sicherlich war es nicht nur ein Problem, sondern es war für ihn auch eine Chance. Natürlich hat jeder erstmal jede, ich nenne es mal Seite, gesagt, wir waren es nicht. Also ich kann für uns sagen, wir waren es definitiv nicht. Aber natürlich in dem Moment kann man das auch als Druckinstrument nutzen. So nach dem Motto, hey, jetzt ist erstmal hier ein Teil der Vertrauensbasis angekratzt.
Ja.
Jetzt müsst ihr erstmal wieder mit was kommen und zeigen, dass wir hier gemeinsam in dem Prozess erfolgreich sein können. Also ich glaube, er hat es auch so ein bisschen aus beiden Aspekten herausgenutzt.
Ja. Weil Trust für eine langfristige Beziehung so wichtig ist.
Genau.
Jan, du bist ein alter Hase der VC-Szene. Trotzdem gibt es etwas, das du seit 11 Jahren machst, von dem die meisten gar nicht wissen, dass du es machst.
Genau, ich spiele es an auf das Thema die Höhle der Löwen, DHDL. Da habe ich seit 11 Jahren, seit der Vorbereitung der zweiten Staffel, habe ich da, ja, ich würde sagen, das totale Vergnügen. Im Hintergrund die Redaktion, die da aus meiner Sicht einen wahnsinnig guten Job macht, zu unterstützen und begleiten und meine Perspektive auf viele der Themen, die dann am Ende des Tages aufgezeichnet werden und die wir alle teilweise kennen aus dem Fernsehen oder da uns angucken können, da sehr früh in der ganz, ganz rohen Stadium, wenn die Teams sich da vorstellen, da so meine Perspektive aus Sicht eines Investors drauf zu geben. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Mit der Besonderheit, dass es fundamental andere Themen sind im Regelfall, als mit denen ich mich sonst beschäftige. Ich bin Software- und Technologieinvestor. Ja, da sind auch Software- und Technologie-Themen dabei, aber da sind auch Themen dabei, die nachher im Handel stehen, Lebensmittel, das sind alles nicht Themen, mit denen ich mich im Alltag beschäftige. Ich lerne da wahnsinnig viel und gleichzeitig macht es wahnsinnig Spaß, einfach zu sehen, mit welchem Herzblut, auch mit welchem Risiko, privaten Kapital, die Leute da ihre Ideen und Projekte vorantreiben.
Das heißt, du bist der unsichtbare Gatekeeper.
Nein, ich wähle die Themen am Ende des Tages nicht aus, die in die Sender kommen. Ich gebe da meine Perspektive mit drauf, aber das würde ich mir niemals so anmaßen. Da gibt es eine Redaktion, da gibt es ein paar Leute, die da beteiligt sind, die auswählen, welche Themen aufgezeichnet werden. Ich versuche da nur meine Meinung mit reinzubringen.
Bist du der Einzige, der die Investorenperspektive vertritt?
Ja.
Okay. Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, weil ich habe eine Guilty Pleasure, also ich habe mehrere. Eine davon sind Talentshows, gerade die US-Talentshows. Und da kriegt man sind die Castings ja Teil der Show sozusagen, dass man die Castings erstmal sieht. Das ist ja jetzt bei der Höhle der Löwen anders. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du uns einmal mitnehmen könntest, wie funktioniert das? Das heißt, du schickst da eine Bewerbung hin?
Genau.
Die was beinhaltet?
Es gibt so eine Art Standardbogen.
Ja.
Das sind so 50, 60 Fragen drin. Das geht rund um die Person, um das Business. Was ist eigentlich die Idee? Warum? Woher kommt die Idee? Wo steht das Produkt? Und auch immer, und das ist wahnsinnig spannend, geben die Leute ein Kurzvideo ab und stellen sich vor und stellen ihr Produkt vor. Im Regelfall machen sie das zu Hause, am Küchentisch oder wo auch immer. Und man kriegt sehr schnell ein Gefühl so für die Person, auch für das Herzblut, was hinter ganz, ganz vielen Produkten da steht. Und es ist dann faszinierend zu sehen, ich kenne ja die Themen ganz, ganz früh und ich kenne das Endprodukt, wie quasi daraus hinten heraus so ein, ich nenne es mal, perfekter Pitch wird.
Wie viele solcher Videos hast du schon gesehen in deinem Leben?
Tausende.
Tausende. Dann hast du ja sicherlich inzwischen auch ein ziemlich gutes Gefühl dafür und auch eine Meinung dazu, was man besser nicht tun sollte, was aber viele tun.
In Bezug auf was?
In Bezug auf die Hürde nehmen und dann eingeladen werden.
Ich glaube, da geht es gar nicht darum, auf die Hürde nehmen oder eingeladen zu werden, sondern ich glaube, würde die Frage anders beantworten. Für mich ist ein relevanter Teil von Erfolgskriterium im Unternehmertum, das zu tun mit Vollgas und Energie, an das man glaubt. Und nicht jetzt zum Beispiel optimieren auf irgendwie einen Pitch oder einen Investorentermin oder sonstige Settings, sondern Dinge zu tun, die man aus Überzeugung tut, für das eigene Unternehmen und hinter denen man stehen kann. Und von daher wäre das eigentlich meine Empfehlung, da seiner eigenen Intuition und Überzeugung zu folgen, weil das am Ende des Tages authentisch ist und man merkt das, wenn etwas authentisch ist, aber aus meiner Sicht auch das Erfolgsversprechendste. Mhm.
Was sind Fehler, die du sehr oft siehst? Du sagst, das könnte man wirklich vermeiden, wenn man es vielleicht jetzt einmal im Podcast gehört hat.
Und das ist, da fällt mir ein Thema ein, was immer wieder durch den Kopf geht. Der mangelnde eigene Fokus und Einsatz im Vertrieb. Hm. Das ist eigentlich bei jedem Unternehmen so. Investoren, das gilt für uns, gilt aber aus meiner Sicht für ja nahezu jeden Investor, sind nicht dazu da, operative Probleme zu lösen. Und insbesondere nicht das Kernproblem des Vertriebs, sondern Investoren investieren gerne, ich formuliere es jetzt mal gerne ein bisschen provokativ, in Leute, die erfolgreich sind oder werden, trotz des Investors. Mhm. Nicht wegen des Investors. Und diesen Mindset zu haben und nicht quasi jemanden zu suchen, der einem hilft, sondern ja, ein Investor kann hilfreich sein, insbesondere aber auch wegen dem Kapital, aber nicht quasi um operative Probleme oder Fragestellungen zu lösen.
Das heißt, was du nicht empfiehlst, ist, hey, ich bin ein guter Erfinder, ich habe ein cooles Produkt.
Ich suche
jemanden für den Vertrieb und du, genau. Lieber Ralf, du sollst mein Produkt vertreiben.
Genau.
Das ist eher das i-Tüpfelchen, der Investor, so sollte man drauf schauen.
Das kann ein Katalysator sein, aber es sollte auch nur ein Katalysator sein.
Jetzt habe ich eine Bewerbung eingereicht, ich habe ein Video rübergeschickt. Du schaust dir das an, die Redaktion schaut sich das an, was passiert dann?
Auch da wird einfach diskutiert, welche Themen passen.
Ja.
Und insbesondere, und welche Themen sind attraktiv als potenzielles Investment? Da bin ich in ganz, ganz vielen Diskussionen nicht involviert, gebe da meine Meinung rein, aber ich bin in den Themen, in den eigentlichen Diskussionen der Auswahl nicht involviert.
Ich habe bei LinkedIn eine Frage bekommen von Nabil, der sagt, oder fragt, wie oft gewinnt Unterhaltungswert über Substanz? Es ist ja schon wichtig, dass die Cases dann in der Show auch zu einem gewissen Unterhaltungswert führen. Und da kam auch von einem anderen Menschen, der auf meinen LinkedIn-Beitrag geantwortet hat, auch so ein bisschen dieser Sentiment, ja, ganz viele Businesses, die vielleicht gute Businesses sind, solide Businesses sind, sind vielleicht gar nicht geeignet für die Show.
Ich weiß nicht, ob sie nicht geeignet dafür sind. Ich glaube, wir müssen erstmal trennen zwischen einem Venture-Business und einem sinnvollen Business. Und ganz, ganz viele Themen sind trotzdem ein sinnvolles Investment. Das natürlich ist das auch ein Unterhaltungsformat. Macht keinen Sinn, wenn sich das niemand angucken will. Mhm. Aber keiner der Investoren, die dort sitzen, würde dort sitzen, wenn er nicht am Ende des Tages echtes Geld bereit wäre, in die Themen zu investieren. Und von daher sehe ich diese Balance, wenn man so will, hat das Format und das Team dahinter perfekt hinbekommen und legen da auch sehr viel Wert, die Diskussionen, die ich da immer wieder mitbekomme, sehr viel Wert darauf, genau diese Balance hinzukriegen.
Wie geht's weiter? Die Themen werden diskutiert. Was ist der nächste Schritt? Gibt es dann nochmal ein Casting vor Ort in Persona oder wie ist genau der Prozess?
Ich glaube, da gibt es nochmal so eine Vorbereitung auf den Pitch und dann ist es das echte Leben.
Ah. Okay, das heißt, da gibt es nicht nochmal eine weitere Vorauswahl. Okay.
Also,
wie bei DSDS oder so. Nee.
Nee.
Okay. Wie sehr werden die Pitches vorher gepolished? Also das heißt, wie viel Unterstützung gibt es dabei, dass der Pitch dann auch sitzt? Ich habe von
Speaker-Trainern... Da gibt es ein, zwei Leute, die quasi helfen, das nochmal vorzubereiten.
Ja.
Aber es bleibt der Pitch der Teams. Mhm. Es wird ja auch sehr viel Wert darauf gelegt. Man sieht das ja manchmal, wenn man da in das, wenn man sich das anguckt, jeweils immer ein individuelles Bühnenbild, was einfach zum Thema passt. Mhm. Da steckt sehr viel Arbeit und Herzblut drin bei dem Team. Einfach quasi ein Setting zu schaffen, was zu dem Thema passt. Muss man sich mal vorstellen, also quasi über die Jahre, wie viele individuelle Bühnenbilder sich dort überlegt worden sind. Also da steckt ganz, ganz viel Arbeit und Herzblut von ganz, ganz vielen Leuten drin in der Produktionsgesellschaft, die da im Hintergrund agieren.
Wenn du einen LinkedIn-Beitrag schreiben wollen würdest, das sind meine Top 3 Tipps für alle Gründer, die bei der Höhle der Löwen erstmal angenommen werden möchten und dann glänzen möchten und ein Investment bekommen möchten. Was wären deine Top 3?
Authentisch sein, seine Zahlen kennen und gute Frage. Das bei den zwei.
Das ist so das Muster, das du bei all den Cases, die du von vorne bis Ende gesehen hast.
Das hilft aus meiner Sicht wahnsinnig in jeder Diskussion mit einem Investor. Oder mir fällt noch ein dritter ein, um nochmal zurückzugehen. Eine Vorstellung darüber haben, es gibt eigentlich zwei Dinge, die man pitcht. Das eine ist, und das hat jetzt gar nichts mit, das ist eigentlich eine ganz allgemeine Aussage, es hat gar nichts mit die Höhle der Löwen zu tun. Diese Vorstellung, was macht man eigentlich? Was ist die eigene Technologie? Was ist das Produkt? Und das zweite ist, was hat man eigentlich damit vor? Weil so jedes Investment geht ja nicht in die Vergangenheit, sondern jedes Investment geht eigentlich in die Zukunft. Was soll damit passieren? Wie kann man das weiterentwickeln? Und da eine Idee haben. Was will ich eigentlich machen? Wo will ich potenziell das Geld investieren? Da eine klare Vorstellung zu haben und da die Leute mitzunehmen, ist wahnsinnig wertvoll.
Mhm. Du hast eben auch von einigen Unterschieden erzählt zwischen deinem VC-Dasein und deiner Rolle bei der Höhle der Löwen. Was sind so grundlegende Dinge, die unterschiedlich sind, bezogen auf wie du einen Case bewertest? Weißt, okay, jetzt muss ich vielleicht, oder gibt es Unterschiede? Guckst du da genauso drauf? Oder sagst du, okay, jetzt muss ich irgendwie meinen anderen Hut aufsetzen, damit ich die Höhle der Löwen-Cases nicht so bewerte wie meine VC-Cases?
Also ich habe ja den Vorteil, dass ich bei der Höhle der Löwen, wenn ich mir da Themen angucke, nicht am Ende des Tages nicht über ein Investment entscheiden muss. Da sitzen immer mehrere Personen. Ich habe, glaube ich, über die Jahre so ein gewisses Gespür oder Gefühl für die Person entwickelt, weil jeder dieser Investoren oder Investorinnen denkt ein bisschen anders, aus einer anderen Logik heraus. Hat auch thematische Schwerpunkte. Wohingegen, wenn ich jetzt klassisches Venture, was wir machen, wir machen aus einem Fonds 25 Investments. Wir wissen, davon wird ein relevanter Teil, muss man gucken, wie viele das sind, nicht funktionieren. Unser Geschäft ist es, am Ende des Tages in 2, 3 Firmen aus diesen 25, die wirklich eine relevante Größe erreichen können, einen relevanten Wert, daraus eine mehrfache Rendite auf das investierte Kapital zu investieren. Das ist eine andere Logik aus meiner Sicht, als wenn man in Höhle der Löwen oder sei es andere Settings gibt. Venture ist da sicherlich extrem, auch so ein, wenn ich mir so einen klassischen PE-Investor angucke, der hat einfach eine andere Logik als wir im Venture Capital.
Das heißt?
Ach, ich muss einfach quasi so diese, manche nennen es Home-Run-Logik, oder muss ein Unternehmen ein Milliardenunternehmen werden. In meinem, dem, was ich beruflich mache, als Partner von Cast Capital, ist die Antwort ja. Wir sind mit 15-20% beteiligt. Bei der Fondsgröße, aus der wir heraus investieren, damit eine Firma eine relevante Performance oder für die Gesamtperformance besonders sein kann, muss sie das erreichen können. Wohingegen quasi in dem Setting, jetzt am anderen im Extrembeispiel Höhle der Löwen, sind vermutlich die wenigsten Themen, wo man sagen würde, das ist so das klassische Unicorn. Das ist auch oft gar nicht die Ambition der Leute. Das ist aber auch gar nicht erforderlich.
Du hast vorhin beim Mittagessen von Irrational Confidence gesprochen. Als ein Merkmal für Gründer, das ihnen hilft, zum Beispiel beim Fundraising. Magst du ein bisschen was dazu sagen? Was ist für dich Irrational Confidence?
Irrational Confidence und aus meiner Sicht nicht nur für Gründer, sondern gibt es in ganz, ganz vielen Rollen, auch als Investor. Für mich ist Irrational Confidence erstmal eine Fähigkeit, ich nenne es vielleicht manchmal so der Selbstüberschätzung, aber auch der, dass man manche Fragestellungen ausblendet und erstmal vom positiven Ergebnis ausgeht. Ich bin großer Basketball-Fan, gucke wahnsinnig viel Basketball. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ein Spieler wirft, ist in der NBA unter 50%. Ich würde mal behaupten, nahezu jeder Spieler, der in den NBA spielt, wenn er wirft, geht davon aus, er trifft. Diese Irrational Confidence setzt aus meiner Sicht Kräfte frei und macht Dinge möglich. Oder man geht auch einfach Projekte, Themen an mit einer anderen Energie, als wenn man die ganze Zeit skeptisch ist und ja, auf dem am anderen Ende mal so Lack of Confidence hat. Deswegen finde ich Irrational Confidence, das hört sich erstmal wie was Negatives an. Ich finde es was Positives.
Kann man das lernen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein bisschen braucht man einfach so, es hilft, wenn man das ein bisschen hat. Man kann, glaube ich, lernen, dass man einfach Risiken mal eingeht, Dinge ausprobiert und nicht von Rückschlägen, wenn Dinge nicht funktionieren, sich kleiner macht und aufhört, mutig zu sein. Wir machen aus einem Fonds 25 Investments. Bei jedem Investment, und da kann ich, glaube ich, für jeden Investor, den ich über die Jahre kennengelernt habe, jeder Investor, der ein neues Investment macht, hat erstmal diese Irrational Confidence, dass diese Firma sehr erfolgreich wird. Und gleichzeitig, ich habe über die Jahre gelernt, wenn ich ein Investment mache, und jetzt Entschuldigung für die Formulierung, denken 30, 40, 50 andere, die sich vielleicht auch mit der Firma beschäftigt haben, was für ein Idiot. Da muss man drüber stehen und seinen eigenen Weg gehen und an das glauben, was man tut.
Jan, ich schaue jetzt auf dieses Mini-iPhone. Magst du ein bisschen erzählen, was es damit auf sich hat?
Also wie gesagt, ein altes iPhone liegt auf meinem Schreibtisch. auch wenn es inzwischen auseinanderfällt. Und erinnert mich,
Kamera.
Erinnert mich an die Anfänge meiner Investorenzeit. Das war 2009, 2010. Eine der ersten Firmen, mit denen ich mich beschäftigt hatte, war Komoot.
Komoot.
Kennen wir, glaube ich, alle. Berliner Firma, eine App für Tourenplanung, Bike, Fahrradtouren, Wandern.
Kennen wir die alle?
Sehr erfolgreich geworden. Okay. Ist hochprofitabel geworden. Und warum erinnert mich dieses Telefon daran? Ich habe damals diese App ausprobiert. Und das war so die Anfänge des iPhones. Und so nach 30, 45 Minuten war der Akku leer. Weil einfach die Belastung auf dem Telefon damals noch ein ganz anderes war. Mein Schluss daraus war damals, macht keinen Sinn. Weil so eine Fahrradtour, eine Wanderung, die dauert einfach länger. Also das Thema Tracking, aber auch Navigation, habe ich nicht als Investment gesehen. Es sind aber ganz, ganz viele Dinge passiert. Die App hat sich weiterentwickelt, aber insbesondere auch diese Geräte haben sich weiterentwickelt. Und es hat total viel Sinn gemacht im Nachhinein. Es ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen geworden. Und immer wenn ich dieses Telefon sehe, denke ich daran, dass ich Dinge nicht aus dem Hier und Jetzt nur bewerten darf, sondern ein bisschen immer nach vorne gucken muss. Wohin entwickeln sich Dinge? Und das ist für mich so permanente Erinnerung. Diese Komoot-Geschichte, diese persönliche, in Kombination mit Dinge sind permanent in Bewegung, Veränderung und Dinge, die heute nicht sinnvoll erscheinen, nicht funktionieren können. Und daran arbeiten wir ja als Industrie. Deswegen investieren wir, können sehr, sehr schnell Sinn machen.
Was kann ein Gründer daraus lernen? Vielleicht auch für sein Fundraising, sein Storytelling, seine Positionierung.
Also das allererste, was glaube ich, aber das weiß eh jeder Gründer, ist das Feedback von Investoren. Sollte man sich nicht alles so zu Herzen nehmen. Mhm. Und eine Aufgabe von einem Gründer ist es, genau diese Probleme, die ich damals gesehen habe, die zu lösen. Mhm. Das ist der Grund, warum die Leute antreten, woran sie glauben. Und sich da nicht ablenken lassen.
Das ist ein Thema, an dem ich auch tagtäglich mit Gründern arbeite, weil es auch ein Thema, ein Storytelling-Thema ist. Denn man darf aus meiner Sicht nicht immer erwarten, dass der VC so weit denkt, sondern muss es explizit machen. Das heißt, wohin entwickelt sich die Welt? Was ist in Bewegung? Unser Hirn liebt, oder was heißt liebt? Wir schenken Dingen Aufmerksamkeit, das ist schon immer so. Und vor allem unser Reptilienhirn, unser System 2, wenn man an Daniel Kahnemanns Logik denkt, nämlich das System, das intuitiv handelt, auf Autopilot ist, schenkt Dingen Aufmerksamkeit, die sich bewegen,
ja,
nicht in Stillstand sind. Das heißt, es schafft Aufmerksamkeit, wenn man dem Investor in seiner Story erklärt, was sich bewegt, wohin sich die Welt bewegt und dann am Ende, warum die zukünftige Welt nicht so gut funktionieren wird, wie sie dann funktionieren wird, ohne das eigene Produkt.
Ja, oder welche Opportunitäten sich daraus ergeben.
Ja.
Welche Dinge technisch möglich werden, welche Dinge oder welche auch neue Problemstellungen sich daraus ergeben, welche Bedürfnisse für Lösungen, für Technologien sich eigentlich erst ergeben, wenn sich die Dinge in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln. Die Technologiewelt, in der wir heute leben, ist eine fundamental andere und die hat sich auch mehrfach überholt, seit ich in diese Branche angefangen habe. Viele Dinge, die heute normal sind, waren mal vollkommen dumme Ideen. Mhm.
Nun, das mit dem iPhone war keine vollkommen dumme Idee. Was hat dich im Leben stark geprägt?
ich hatte immer wieder das Glück, mit inspirierenden Leuten zusammenarbeiten, von denen ich wahnsinnig viel lernen konnte. Oder nicht nur zu arbeiten, auch im privaten Umfeld. Einfach quasi da mit den richtigen Leuten irgendwie Zeit zu verbringen. Das hat mich, glaube ich, am meisten geprägt.
Du wohnst nicht in Berlin und auch nicht in München, sondern in?
Bisschen außerhalb von Bonn.
Bisschen außerhalb von Bonn. Wie geht das denn als VC? Dass man,
ach, das ist schon,
kann man
gut
sagen, ländlich, dörflich oder?
Ach, ich würde es mal sagen, ja, so ländlich, dörflich.
Schon.
25.000, 30.000 Einwohner. Mhm. Wir sitzen in Essen. Also wie verbringe ich meine Woche? Ich bin 2+ Tage die Woche in Essen, wo ich mit dem Team zusammenarbeite und versuche, den Rest der Woche unterwegs zu sein. Ich glaube, es ist fast schon ein Vorteil, nicht in München oder in Berlin zu sein, weil dann bin ich auch nicht nur in München oder Berlin, sondern ein Teil meiner Aufgabe, meines Jobs ist es, unterwegs zu sein, Leute zu treffen, sie persönlich zu treffen. Ich mache das wahnsinnig gerne. Und ich finde, das geht sehr gut.
Was sind die Themen, die dich am meisten interessieren heute?
Das Thema, was mich am meisten fasziniert, ist gerade das ganze Thema Infrastruktur. Also ich mag oder ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Infrastrukturinvestments. Und mit Infrastruktur meine ich Softwareinfrastruktur. Wie funktioniert eigentlich oder alles, was passiert hinter der Applikationsebene? Und allein nur durch das Thema AI, GPUs, ändert sich dort wahnsinnig viel gerade. Da kommen quasi neue Technologien im Wochentakt raus. Dieser ganze Infrastrukturstack wird gerade neu definiert. Wir können das alle lesen. Die Milliarden und Milliarden, die dort in Infrastruktur investiert werden, verbaut werden. Das ist ja nicht nur alles NVIDIA-GPUs. Das ist wahnsinnig viel Software, wahnsinnig viel, das dazwischen passiert. Finde ich wahnsinnig faszinierend, wie gerade eine komplett neue Generation von Infrastruktur aufgebaut wird.
Und da gibt es viele spannende Companies in Deutschland, oder?
Da gibt es viele spannende Companies in Deutschland. Da gibt es auch, wir gucken ja auf ganz Europa.
Ja.
Da können wir uns nicht beklagen. Es ist wahnsinnig herausfordernd im Sinne von zu verstehen, wohin sich die Themen entwickeln. Aber als Technologieinvestor müssen wir da einfach immer mal wieder eine Wette auf ein Team und auf einen technologischen Ansatz eingehen.
Und jetzt sagst du Wette, das sagen ja alle, aber du hast mir vorhin zum Beispiel erzählt von einem Startup, wo ihr mehrere Millionen investiert habt, noch bevor es überhaupt irgendetwas gab. Richtig?
Ja.
Leider darfst du nicht sagen, welches das ist, weil das im Stealth-Modus aktiv ist. Ja, aber da sagt er gar nichts zu. Ja, aber das heißt, das sind Wetten, die ihr auch macht.
Das sind Wetten, die wir auch machen, wenn wir besondere Leute kennenlernen, wo wir glauben, dass sie besonders sind. Und ich würde mal den Betrag ausblenden.
Ja.
Warum sage ich das so? Für uns ist eigentlich die Hauptfrage, wie groß glauben wir, ist die Opportunität. Und die zweite Frage ist, wir versuchen ja kein Arbitrage-Geschäft zu machen. Wir versuchen nicht mit möglichst wenig Geld möglichst viele Anteile zu bekommen, sondern wir versuchen im Regelfall gemeinsam mit den Teams, mit denen wir reden, den sinnvollen Betrag zu finden, der es möglich macht, nach der Opportunität hinterherzugehen. Weil es bringt uns nichts als Investor, sagen, hier ist ein großes Ziel, aber hier, wir finanzieren das mal maximal niedrig, aber das große Ziel wollen wir bitte erreichen. Sondern, wenn wir das große Ziel haben wollen, müssen wir auch bereit sein, vorne einen relevanten Betrag zu investieren, weil nur dann hat man eine Chance, dahin zu kommen.
Warum sitzt Casp Capital in Essen?
Weil wir uns da erstmal total wohlfühlen. Also das ganze Team kommt aus NRW. Es geht so ein bisschen zurück auf den Ursprung der Firma. Cass Capital ist entstanden aus einem Spin-off, aus einer Struktur, wo wir vorher schon zusammengearbeitet haben. Tengermann Ventures, was wir über mehr als 10 Jahre gemacht haben. Ich war nicht ganz am Anfang dabei, bin dazugekommen. Und Tengermann Ventures saß in Mülheim an der Ruhr. Und ist, glaube ich, der Beweis, dass man Venture Capital, da muss man nicht in Berlin oder München sein, um es sehr erfolgreich zu machen. Wir haben es aus Mülheim an der Ruhr gemacht.
Tengelmann Ventures war der Corporate VC von Tengelmann, richtig?
Tengelmann Ventures war der Ja und Nein. Mhm. Technisch ja, weil wir Teil der Tengelmann-Gruppe waren, beziehungsweise Tengelmann Ventures ist weiterhin aktiv, ist auch ein wahnsinnig guter Investor. Und wir aber nie strategisch investiert haben, sondern aus einer klassischen VC-Logik heraus immer die Investments getätigt haben. Wir haben keine operativen Zusammenarbeit von anderen Unternehmen oder Geschäftsbereichen der Tengelmann-Gruppe gesucht, hatten wir auch nahezu keinen Kontakt mit, sondern wir waren in gewisser Weise so ein Standalone-Venture-Team innerhalb der Unternehmensgruppe Tengelmann. Ein faszinierendes Unternehmen, das seit über 150 Jahren erfolgreich ist. Dann hat die Unternehmerfamilie entschieden, auch neben den anderen Aktivitäten in das deutsche Technologieökosystem zu investieren und sich dort als Investor zu engagieren, weil sie einfach die Chance gesehen haben. Und das haben wir gemacht.
Und wie hängt Kasp mit Tengelmann zusammen, noch zusammen oder überhaupt?
Also wir sind als Team im September 2020 bei Tengelmann ausgeschieden, hatten aber schon vorher quasi auch, das war jetzt keine Geheimaktion, sondern in Absprache und sowohl Tengelmann wie auch einzelne Mitglieder, also Personen der Familie Haupt, sind bei uns im Fonds investiert.
Okay.
Und eine wahnsinnig gute Zusammenarbeit bis heute, regelmäßiger Austausch.
Ja.
Das ist eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Wahnsinnig viel gelernt, wahnsinnig viel Vertrauen erfahren.
Wann macht denn ein Corporate VC Sinn für einen Gründer und wann nicht?
Wenn er aus der Logik operiert, die ich eben beschrieben habe.
Heißt nicht strategisch?
Aus meiner Sicht nicht strategisch. Besonderheit, und das ist eigentlich eine Stärke von vielen Unternehmen in Deutschland. Gerade die Mittelständler und Familienunternehmen, die stehen aus meiner Sicht für eins, Kontinuität. Mhm. Und das ist eine ideale Voraussetzung eigentlich, um im Technologie- und Venture-Bereich aktiv zu sein, weil es einfach ein wahnsinnig langes, wir brauchen ein langes Commitment. Das hatten wir oder ist in Tengelmann bis heute. Und das war eigentlich eine Grundlage und das ist auch eine Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Unternehmen, in die man rein investiert.
Wer macht das denn gut heute als Corporate?
Aus meiner Sicht, wer das sehr gut macht, ist Simon Capital, Teil der Bitburger Gruppe ist. Bin großer Fan des Teams hinter Vorwerk Ventures, die ich auch schon sehr lange kenne. Auch wieder dieses Thema Kontinuität. Adesso Ventures aus Berlin, die auch immer wieder an spannenden Themen dran sind. Das sind so die ersten Namen, die mir da einfallen, ohne jetzt quasi das auf die zu reduzieren.
Ja. Jetzt ist eine Sache am Corporate VC-Dasein ja ganz bequem, dass man nicht extern fundraisen muss. Das musstet ihr jetzt aber mit Cusp Capital.
Wir durften.
Das durftet ihr. Erzähl mal ein bisschen von deinen Erfahrungen, von deinen Fundraising-Erfahrungen. Was ist vielleicht fangen wir mal an mit, was machen die meisten falsch aus deiner Sicht beim Fundraising, die meisten Fondsmanager?
Also ich würde erstmal damit anfangen, als wir diesen Entschluss gefasst haben, dass wir quasi in eine Struktur gehen wollen mit mehreren Investoren. Wir erstmal uns selber überlegen müssten, okay, wie erklären wir überhaupt, wer wir sind, was wir machen und was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und das war ein wahnsinnig interessanter Prozess, das erstmal selber durchzusprechen. Was sind eigentlich die Dinge, die uns ausmachen? Was haben wir in der Vergangenheit gut gemacht? Was haben wir auch vielleicht, hätten wir besser machen können, um darüber erstmal nochmal wahnsinnig viel zu lernen für das, was man eigentlich in der Zukunft machen will. Also die Vorbereitung auf das Fundraising war eigentlich wie so eine Art Strategie-Session.
Mhm.
Wo wir nochmal wahnsinnig viel schärfen konnten und auch Dinge angepasst haben, die wir in Zukunft anders machen wollten. Wir haben losgelegt und haben es viel zu komplex gemacht. Unsere erste Deck waren 60, 70 Seiten, wo wir wahnsinnig im Detail Dinge erklärt haben. Am Ende war unser Deck, ich glaube, 12 bis 15. Und ja, wir konnten dann über andere Dinge reden, aber wir haben erstmal nicht einen riesigen Stapel Papier auf den Tisch geknallt. Weil das Allerwichtigste sind erstmal die Personen. Das ist bei einem Startup genauso wie bei einem Fund. Wer sind wir als Personen? Was auch wichtig ist, ist zuzuhören. Es hört sich jetzt erstmal komisch an, wenn man pitcht, aber es ist ein riesiger Skill, erstmal zuzuhören und dabei über den anderen zu lernen. Warum interessieren den eigentlich Dinge? Welche Dinge interessieren ihn? Und nicht nur versuchen, maximal viel seiner eigenen Botschaft unterzubringen, sondern am Ende des Tages einen Dialog zu haben.
Und auch da wieder den Perspektivwechsel zu haben, ne?
Und die relevanten Dinge zu verstehen erstmal und nicht nur fast schon wie so eine Liste abzuarbeiten, das und das und das will ich sagen, sondern irgendwie einen Dialog haben, weil ein Dialog bedeutet immer eine Beziehung. Und darüber am Ende des Tages auch ein beidseitiges Vertrauen wieder aufbauen.
Hattest du in deinem Leben vorher schon mal, oder warst du in einer Position, wo du pitchen musstest?
Weil pitchen man könnte es auch anders bezeichnen. Pitchen ist Vertrieb.
Mhm.
Hört sich ein bisschen eleganter an, vielleicht, aber es ist nichts anderes als Vertrieb. Und das habe ich in meinen früheren Rollen schon gemacht.
Wie war das dann das erste Mal, trotzdem, obwohl du schon vorher Vertriebserfahrung hattest, dann das erste Mal mit LPs zu sprechen?
Es ist erstmal eine Arbeit, in die Gespräche reinzukommen.
Mhm.
Ja, es gibt Leute, die einen kennen. Ja, es gibt Leute, die einen nicht kennen. Und insbesondere erstmal überhaupt die Fragestellung, warum soll sich jemand die Zeit nehmen, sich das anzuhören?
Mhm.
Also allein das ist schon ein relevanter Teil der Arbeit. Wie war das? Ich habe bei diesen Gesprächen wahnsinnig viel gelernt. Wir haben wahnsinnig viel Feedback bekommen. Wir haben teilweise manchmal erst verstanden, was die Leute bei uns als Stärken gesehen haben. Wir haben Feedback bekommen auf Dinge wie Fundmodell, auf ganz, ganz viele Bausteine, die nachher zu einem Teil auch in unsere tägliche Arbeit eingeflossen sind.
Mhm.
Das war super hilfreich.
Magst du es heute, das Fundraising? Oder ist es immer noch ein notwendiges Übel, wie es für viele?
Ich sehe es nicht als notwendiges Übel, sondern ich mag es, mich mit Leuten noch zu unterhalten. Mhm. Natürlich bin ich auch gerne in diesen Gesprächen, weil ich eine Überzeugung habe und auch einen gewissen Stolz über das, was wir machen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben,
ja,
und auch, was wir als Team in der Zukunft machen wollen. Und wenn ich diesen Stolz und diese Überzeugung nicht hätte, wären diese Gespräche sicherlich auch schwierig. Aber von daher mag ich diese Gespräche, weil ich einfach gerne darüber rede, aber auch genauso gerne Feedback darauf bekomme. Und auch wenn jemand nicht bei uns in den Fonds investiert, kann es immer mal wieder sein, es ergeben sich immer andere Themen daraus. Man baut permanent neue Beziehungen auf. Und den Aspekt mag ich total.
Wie ist die Struktur eurer LPs, eurer Investoren? Also du musst jetzt nicht Namen nennen, aber so ungefähr.
Also wir haben drei Gruppen von Investoren. Institutionelle Investoren, teilweise Versicherungen sind dabei. Mhm. Wir haben eine zweite Gruppe, das sind Family Offices, eigentlich alle aus Deutschland. Oder Family Offices / Inhaber von größeren Familienunternehmen und Mittelständlern. Und das dritte sind Privatpersonen, teilweise aus unserem Netzwerk, teilweise Leute, mit denen wir mal zusammengearbeitet haben, aus dem ehemaligen Portfolio, die da so gemeinsam den Kreis unserer Fondsinvestoren stellen, aber eigentlich auch, das heißt ja Limited Partner, und der Partneraspekt, die alle eigentlich unsere Partner sind.
Warum heißen das Limited?
Das heißt Limited, weil sie technisch eingeschränkt sind bezüglich ihrer Entscheidungsfähigkeit. Also die Entscheidung des operativen Geschäftes und wo investiert wird, liegt bei uns. Mhm. Aber wir sind dort gemeinsam in einer Partnerschaft.
Ja.
Mit jedem unserer Investoren.
Abschließend dazu, wenn du einem Emerging Fund Manager, der seinen ersten kleinen Fonds raisen möchte, 20 Millionen, einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das?
Der wichtigste Meilenstein eines jeden Funds ist das First Closing. Mhm. Und insbesondere, wenn ich den allerersten Fund raise, wird mit dem Moment des First Closing von einer Idee, die erstmal nur in einem Slide Deck lebt, in dem Moment wird es eine echte Firma, wird es ein echter Fonds, der anfängt zu investieren. Das ist, in dem Moment verändert sich aus meiner Sicht alles, weil man kann anfangen, Portfolio aufzubauen. Das ganze Konstrukt, alles, was man vorhat, ist greifbar. Gleichzeitig ist der Moment ein riesiger Erfolg, weil eine Idee wird real. Und dieser Moment des First Closings macht wieder wahnsinnig viele neue Türen auf.
Dann muss ich doch noch eine Nachfrage stellen. Wie kriegt man denn Limited Partner zum First Closing? Ich höre so oft von Freunden, die am Fundraisen sind, ja, der hat gesagt, der LP hat gesagt, das ist interessant, aber komm später wieder. Weil die haben ja in den meisten Fällen kein Incentive, schon früh dabei zu sein. Wie schaffst du es, einen LP dahin zu bekommen, dass er beim First Closing dabei ist?
Man könnte auch sagen, was ist das Incentive von einem Business Angel, super früh zu investieren?
Bewertung ist niedrig.
Ja. Die Überzeugung, also man kann, wenn man es nüchtern sieht, gibt es erstmal technisch viele Gründe, warum das kein Vorteil ist. Aus meiner Sicht auch machen da EIF, KfW Capital, teilweise andere einen wahnsinnigen Job, also wahnsinnig positiven, um genau das zu helfen. Auch dieses Signal zu geben. Punkt 1, wir haben hier eine professionelle DD gemacht. Punkt 2, ist ein sauberes Setup und ein sauberes Vertragswerk. Also dieser Stempel ist wahnsinnig wichtig für das Ökosystem von hochprofessionellen Investoren. Und dazu, ja, man muss einfach die Leute finden, die an einen glauben, persönlich oder an das, was man macht. Es ist wahnsinnig hilfreich, wenn man in der Vergangenheit schon mal investiert hat, wenn man einfach einen gewissen Track Record mitbringen kann. Aber so wirklich, es gibt da, glaube ich, keine Checkliste. Was ein Tipp ist, das First Closing sollte man nicht zu hoch ansetzen.
Ja.
Weil sonst hängt man genau in dieser Endlosschleife, dass man so ein bisschen nicht über diese Hürde drüber kommt und in dem Moment real wird. Als jemand, der es zum ersten Mal macht.
Ist Storytelling beim Fundraising genauso wichtig wie beim Startup-Fundraising?
Ich glaube, das hängt wieder so ein bisschen von der Person ab, mit der man redet. Wenn Storytelling nicht ist, dass ich anfange, wildeste Geschichten zu erzählen.
Das ist gutes Storytelling nie.
Genau.
Mhm.
Aber man muss die Leute auch emotional mitnehmen. Ja. Und bei uns ist ein Teil, warum machen wir das?
Mhm.
Das gesamte Team, mit dem ich zusammenarbeiten darf, wir haben so ein Leitmotiv, ein gemeinsames. Und das ist the power of entrepreneurship. Wir glauben, wir sind davon überzeugt, diese Power, die Entrepreneurship entwickeln kann, Dinge zu verändern, möglich machen zu können. Wir selber sind ja auch unternehmerisch aktiv. Wir investieren zu einem relevanten Teil selber in unsere eigenen Fonds, aber quasi dieses gemeinsame Leitmotiv und da die Leute mitnehmen, weil jeder, der in einen Venture Fund investiert, glaubt an Unternehmertum.
Mhm.
Und die Leute quasi auf der Reise mitzunehmen.
Lass uns die Reise für heute beenden mit einer kleinen Schnellfeuerrunde. Wer ist ein Gründer, bei dem du dich verschätzt hast?
Oh, da gibt es wahnsinnig viele.
Mhm.
Fällt mir gerade her. Ich mache das jetzt seit 15, 16 Jahren.
Ja.
Da muss ich wahnsinnig weit zurückgehen. Aber
jetzt so die letzten ein, zwei Jahre, oder okay, da werden wir vielleicht doch, hätten wir vielleicht doch machen sollen, den Deal.
Ich würde die Frage eher anders beantworten.
Mhm.
Faszinierend sind eigentlich die, wo man investiert hat und trotzdem wahnsinnig positiv überrascht ist. Eins meiner frühesten Investments war damals 6 Wunderkinder, was dann Wunderlist geworden ist. Christian Rewa, den, glaube ich, viele kennen. Ich hatte das Glück, einfach in so jemanden wie Christian Rewa zu investieren, der einfach ein wahnsinnig begnadeter Unternehmer ist und auch Produktkopf. Habe ich das damals in der Art und Weise gesehen, als ich das Investment gemacht habe? Nein. Das sieht man dann sehr schnell. Diese Entwicklung zu sehen und quasi, wenn man sowas falsch einschätzt, das macht wahnsinnig viel Spaß.
Jetzt hast du schon wahnsinnig viel gesehen. Basis all dieser Erfahrung. Was ist ein Signal, bei dem du hellhörig wirst in einer Pitch-Fundraising-Diskussionssituation?
Eine Frage, die ich wahnsinnig, ja, gar nicht so in der Pitch- oder in der Fundraising-Diskussion, sondern eine Frage, die ich wahnsinnig gerne mit Kunden diskutiere.
Das heißt, wenn du deine DD machst
wenn
und
mit
Kunden
mich mit einer Firma
Startups,
beschäftige.
Ja, ja.
Wenn ich mich mit einer Firma beschäftige, ist eine Frage oder mit meiner Lieblingsfrage geht in die Richtung, wofür sie die Lösung eigentlich benutzen.
Mhm.
Und erstaunlich oft ist das eine Antwort, die anders ist als das, was das Unternehmen meint zu verkaufen. Und dann wird es interessant. Versuchen wir zu verstehen, ist das positiv oder ist das negativ? Jeder, der von einem, gerade in der Frühphase, der Kunde wird und Technologie einkauft, muss irgendwas in der Technologie sehen. Weil er ist bereit, alle Nachteile einzugehen, die irgendwie ein Lieferant oder ein Anbieter, der ein Startup ist mit 5 Leuten, der vielleicht in 3 Jahren nicht mehr existiert, mit sich bringt. Der sieht aber irgendwas in so einer Technologie, in einem Produkt. Und das zu verstehen, macht wahnsinnig viel Spaß, ist super interessant.
Was heißt das für einen Gründer? Heißt das für einen Gründer, du verstehst deine Kunden noch nicht gut genug? Heißt das das?
Ja. Also es geht oft darum, zuzuhören. Es ist ein Unterschied zwischen etwas, ich meine eben einem Kunden etwas zu verkaufen. Der Kunde kauft aber aus seiner Sicht was anderes. Weil er für sich selber einen Nutzen in etwas anderem sieht. Und da zuzuhören und das zu verstehen, daraus zu lernen und dem Kunden nicht zu sagen, nee, 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 eigentlich ist das da dafür. Also quasi diesen Puls und diesen Ohr bei den Kunden zu haben, ist ein wahnsinnig wichtiges Erfolgskriterium aus meiner Sicht.
Es wird oft unterschätzt, wozu solche Kundengespräche führen können, wenn du einen VC hast, der die richtigen Fragen stellt. Also du kannst ja so eine DD machen, also Due Diligence, für die Zuhörer, die es nicht kennen, DD machen auf ein Startup und eigentlich machst du die Referenzcalls nur, um als Investor selbst einen Haken zu setzen. Du willst das Ding durchdrücken intern, eigentlich willst du nur einen Haken dran setzen, um dann zu deinen Partnern, Kollegen zu gehen und zu sagen, ich habe meine Referenzcalls gemacht, alles geil, alles super.
Ja.
Oder du machst DD-Calls, um wirklich was rauszufinden. Dann musst du aber auch bestimmte Fragen stellen.
Und vor allem muss ich die Antwort, also erstmal muss ich die Frage so stellen, dass sie nicht suggestiv ist.
Ja.
Und es hilft wahnsinnig, in diese Calls zu zweit reinzugehen. Weil zu zweit hört man immer unterschiedliche Dinge. Das fängt damit an, dass jemand sagt, ist dir aufgefallen, der hat erstmal eine ganze Zeit lang gebraucht und überlegt, wie er darauf antwortet. Die Antwort habe ich aber so und so wahrgenommen. Die Diskussion darüber ist wahnsinnig hilfreich und quasi diese unterschiedliche Perspektive und Wahrnehmung. Deswegen mache ich so Calls gerne mit einer Kollegin oder einem Kollegen zusammen. Um genau nicht quasi nur mir das Ergebnis zu suchen, was ich am liebsten hören will.
Ja. Das ist hart, also auch psychologisch hart. Also man will ja eigentlich was Gutes hören. Ne? Du willst ja, dass das ein geiles Investment ist. Das heißt, du willst eigentlich vorher, wenn du in diesen Call reingehst, ist eigentlich deine Erwartungshaltung, dass du rausgehst und sagst, geil, der ist total überzeugt von dem Produkt. Ich habe hier was gefunden. Das heißt, du musst deinen eigenen Schweinehund überwinden und
gleichzeitig denjenigen dazu bringen, also er hat ja einen Grund, warum er Kunde ist. Mhm. Und es ist jetzt ungewöhnlich, dass du in einen Call reinkommst und dir jemand sagt, also wir sind hier nur noch Kunde, weil wir halt in dem Vertrag drin hängen. Dann wird er selten oder seltenst auf einer Referenzliste auftauchen.
Ja.
Ich glaube, das Thema Referenzen hat sich auch massiv verändert durch das Thema Videocalls, durch das Thema Aufzeichnungen, was aus meiner Sicht schwierig ist, so unbewusstes Aufzeichnen oder nicht das Transparenzmachen von Aufzeichnungen in Gesprächen. Geht man einfach anders in Gespräche rein? Also es hat sich stark verändert.
Stimmt. Jetzt, wo du sagst, stimmt. Wo ich in gerade so in letzter Zeit öfter ein Delta gesehen habe, ein kritisches Delta gesehen habe, ist, was der Gründer mir verkauft hat an Expansionspotenzial und wie nah dieses Expansionspotenzial innerhalb eines Kunden ist, wenn ich dann mit dem Kunden spreche und mal bohre. Wie viel, was denkst du, was ist hier die Maximalanzahl von Nutzern im großen Konzern, für die das relevant ist? Wo oft schon mal ein Reality-Check kommt und auf einmal sind es nur noch ein Zehntel von dem, was mit dem der Gründer gerechnet hat. Dann, was sind die Entscheidungswege? Auf einmal, um so eine, manchmal ist ja so, du hast mit dem Abteilungsleiter zu tun, der kann für seine Abteilung entscheiden und dann merkst du, oh, das ist nicht so einfach, das Ganze in die anderen Abteilungen. Da sind dann nochmal Entscheider, die selbst entscheiden müssen. Und irgendwann muss dann ganz oben entschieden werden, auf C-Level, was vielleicht bisher nicht der Fall war. Und, wo du so rauskommst und merkst, puh, das ist jetzt eher ein kleiner Testpilot und ganz weit weg von dem Expansionspotenzial, das der Gründer mir da verkauft hat, zumindest aktuell.
Ich habe oft eine andere Perspektive. Ich mag es total gerne, wenn ich irgendwie so ein Gefühl dafür kriege, dass die Kunden für sich selber einen persönlichen Nutzen sehen. Und wie meine ich das? Das meine ich insbesondere, wenn sie für sich selber einen Karrierenutzen sehen. Es gibt einfach Lösungen, die kann strategisch von der Positionierung für jemanden sinnvoll sein. Die können positive Aufmerksamkeit generieren. Das Thema AI hilft einfach gerade in ganz, ganz vielen Unternehmen, den Personen, die solche Projekte treiben, sich selber zu positionieren. Gefühl dafür zu bekommen, die persönliche Motivation dahinter. Wir diskutieren bei uns in der Firma, also innerhalb von Cast Capital, nicht nur über Unternehmen, sondern über Märkte und über Trends. Und das Bild, was wir gerne dafür benutzen, ist, was wir intern Gravity nennen. Bestimmte Themen, Technologien entwickeln einfach Gravity und bringen dadurch Dinge in Bewegung. Sie ziehen Leute an, die in dem Bereich gründen oder in Startups arbeiten wollen. Sie ziehen Kapital an, sie ziehen mediale Aufmerksamkeit an, sie ziehen aber auch Kunden an, weil sie einfach gerade eine Motivation haben, die kann von oben kommen, die kann intrinsisch sein bei den Leuten, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Und diese Gravity macht wahnsinnig viel möglich. Und ein Teil der Diskussion bei uns ist dann immer, glauben wir, dass dieses Thema oder dieses Marktsegment aktuell oder aber auch in den nächsten Jahren ausreichend Gravity haben kann, um einfach Dinge in Bewegung zu bringen, um mit so einer Firma dann auf eine relevante Größe zu kommen. Mhm. Und diese Faktoren auch irgendwie da ein Gespür dafür bekommen in so einem Ref-Call,
ja,
ist Teil der Grund, warum wir die Gespräche führen.
Total wichtig, was du auch gesagt hast zu dem Thema, was hat die Person da eigentlich davon? Und das ist etwas, das ich auch versuche, tagtäglich mit den Gründern, mit denen ich zusammenarbeite, zu predigen. Am Ende ist der Person, die da sitzt, wenn man ganz binär denkt, das Unternehmen scheißegal. Es geht jedem um seinen eigenen Vorteil. Das heißt, wie kann diese Person es schaffen? Na klar, dass das Unternehmen erfolgreicher wird. Aber am Ende möchte diese Person gut dastehen und du musst es schaffen, dass du dieser Person hilfst, zum Helden zu werden am Ende.
Es geht darum, den Kunden erfolgreich zu machen und der Kunde ist genauso die Person, wie das Unternehmen. Mhm. Es ist wahnsinnig hilfreich, wenn das Allerbeste ist, wenn der Champion des Kunden wegen der Lösung Karriere macht. Da wird man immer selber von als Anbieter, als Startup von profitieren. Man hilft, diesen Weg für jemanden zu eröffnen, möglich zu machen. Und Karriere machen kann heißen, in eine neue Rolle reinzukommen, kann heißen, mehr Budget zu bekommen. Ganz, ganz viele Aspekte. Und das ist etwas, was wir aktiv suchen und versuchen, ein Gespür dafür zu bekommen. Hat ein Thema Tragweite und Potenzial, genau dabei zu helfen. Und wir haben zum Beispiel bei uns intern, unterscheiden wir sehr stark zwischen Lösungen, die Kosten sparen und Lösungen, die eher helfen, mehr Umsatz zu generieren, neue Dinge möglich zu machen. Das können auch Technologien sein. Das erste Segment des Kostensparens finden wir nicht besonders spannend. Mhm. Wir finden das immer das schlechteste Argument in einem Pitch. Wir helfen unseren Kunden, so und so viele Kosten einzusparen, so und so viele Mitarbeiter einzusparen. Finden wir nicht sexy, weil, blöde gesagt, jeden Euro, den ich dann für meine Lösung auch abrechnen will, die das möglich macht, geht gegen meine eigene Value Proposition. Wir finden die Gegenseite viel, viel spannender. Und um es mal ganz plakativ zu machen, die wenigsten Leute sparen an den Salesforce-Lizenzen, die dafür da sind, einen weiteren Mitarbeiter oder Mitarbeiterin für den Vertrieb einzustellen. Weil es einfach viel, viel positiver assoziiert ist. Mhm. Und sowas suchen wir.
Schnellfeuerrunde. Mit welchen Board-Membern, also du hast bestimmt schon einigen Boards gesessen, tust du es immer noch. Mit welchen Board-Membern arbeitest du besonders gern zusammen?
Ich habe da wahnsinnig viel erlebt, mit vielen Leuten, in vielen Diskussionen gesessen. Jemand, den ich wahnsinnig schätze, ist Max Clausen, Solo-GP von System One. Ja. Es gibt so viele, mit denen ich irgendwie das Vergnügen hatte, von denen ich wahnsinnig viel lernen konnte. Aber der fällt mir gerade als allererster ein, weil er einfach ein total offener Gesprächspartner ist und mit dem man auch mal schnell Ideen diskutieren kann. In Themen, in denen man zusammenarbeitet, aber auch in Themen, wo man auch einfach mal eine Meinung braucht.
Wenn wir schon bei Early-Stage-Fonds sind, System One ist so einer. In welche 2, 3 in Deutschland würdest du investieren?
Ich bin ein riesiger Fan von Backtrace Capital, auch ein neuer Fonds, gegründet von Michael Münix, Dominik Trubschall. Ich bin ein großer Fan von SE Ventures aus Leipzig, gegründet von 2 Leuten, die ursprünglich gar nicht aus der Venture-Szene kamen, sondern in London in der, wie ich immer gerne sagen, zu ihnen Hochfinanz gearbeitet haben. Sind die ersten 2, die mir durch den Kopf gehen.
Jetzt darfst du noch mal 1, 2 Dienstleistern was Gutes tun. Wer sind 1, 2 Dienstleister, die du empfehlen könntest? Rechtsberater, Recruiter, M&A-Boutiquen?
Das muss ich tierisch aufpassen. Ich habe seit vielen, vielen Jahren auch jemand, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe, Nicolas Gerbrich von Osborne Clark, den ich immer mal wieder zu Sachen anrufen kann, wenn ich eine Meinung brauche. Ja, der auch schon, glaube ich, noch länger Teil dieses Ökosystems ist als ich. Es gibt viele wahnsinnig gute M&A-Advisor, Park Lane hier aus Hamburg, Drakestar aus Düsseldorf und Berlin. Leute, die ich sehr, sehr schätze, so ein bisschen, die in einem anderen Segment unterwegs sind. Viel zu viele. Das ist eine gute Frage.
Gibt es einen Job, den du bei einer Portfolio-Company unseren Zuhörern empfehlen möchtest?
Nicht in der individuellen Firma, ich kann nur immer wieder empfehlen, eine Stelle, die es noch gar nicht gab in der Bezeichnung, als ich in dieses Ökosystem gekommen bin. Founder Associate, manche nennen es auch Chief of Staff. Es ist eine Rolle, die aus meiner Sicht ideal ist, um Startup zu verstehen, um Investoren zu verstehen, um wie so ein bisschen wie so ein Schweizer Taschenmesser an wahnsinnig vielen Themen zu arbeiten. Ich weiß, zum Beispiel Portfoliounternehmen von mir und von uns, OneWare, ist ein Softwareunternehmen, wo es darum geht, KI-Modelle auf kleinere Hardware zu bringen. Werden bald so eine Stelle besetzen, aber quasi einfach so diese Rolle Founders Associate ist eine wahnsinnig spannende. Vielleicht hätte ich das damals gemacht, wenn es das schon gegeben hatte.
Ich auch. Das dachte ich gerade. Schade, dass es das in unseren 20ern nicht gab.
Es gab es das damals nicht. Ja. Das ist das, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist.
Dem kann ich nur zustimmen. Das ist etwas, das ich Menschen in ihren 20ern, ja, auch bei mir in der Two Hearts Community, die ich mitgegründet habe, regelmäßig empfehle.
Man kann wahnsinnig viel sehen, man kann wahnsinnig viel auch sich selber ausprobieren. Ein relevanter Aspekt davon ist, glaube ich, gleichzeitig, dass man belastbar ist, weil es oft Dinge schnell gehen müssen. Man sich in viele Dinge neu einarbeiten muss. Aber es kann wahnsinnig wertvoll sein.
Jan, vielen Dank.
Ganz lieben Dank an dich.
Wenn dir der Dealmacher gefällt, abonniere den Podcast auf YouTube, Spotify oder Apple Podcasts. Und gib uns 5 Sterne, damit mehr Gründer, CEOs, Investoren und Entscheider ihn finden können. Und wenn du Unterstützung beim Fundraising, M&A, Executive Branding oder Storytelling suchst, melde dich gern bei mir.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.